Ja, also herzlich willkommen zu meinem Vortrag über die Mikroarchitektur moderner CPUs. Was heißt das konkret? Wir werden heute über sogenannte Out-of-Order-CPUs reden. Das ist die Technik, wie man Prozessoren baut, wie sie in modernen High-Performance-Rechnern verbaut sind. Und wir machen heute so ein bisschen so einen Crashkurs. Normalerweise belegt man in der Uni dafür irgendwie ein, zwei Vorlesungen und das ist eine ganze Menge. Das müssen wir jetzt eindampfen auf eine Stunde. Deswegen erwartet nicht krass viel Detail, aber ich hoffe, dass jeder von euch aus diesem Vortrag rausgeht mit, aha, ich habe jetzt eine Idee, was mein Prozessor eigentlich so ungefähr tut. Und was ist eigentlich ein Computer? Naja, ein Computer ist irgendwie sowas. Das ist so eine CPU. Da kann man jetzt nicht so viel anfangen, deswegen fangen wir mal ein bisschen einfacher an. Das ist ungefähr so, was ein Computer ist. Wir haben irgendwie einen Prozessor oder vielleicht mehrere. Der hat intern so Register, das sind so kleine Speicherstellen, wo man irgendwie so Zwischenergebnisse speichert. Der Prozessor ist irgendwie über so ein Bussystem, irgend so ein Komplex, verbunden mit ganz viel Arbeitsspeicher und mit irgendwelcher anderen Peripherie. Für den Prozessor gibt es nicht so einen großen Unterschied zwischen Arbeitsspeicher und irgendwelchen Geräten. Die sehen für den Prozessor so ein bisschen aus wie komischer Arbeitsspeicher, der komische Dinge tut. Wir werden über Peripherie eigentlich im Vortrag nicht besonders reden, aber ihr könnt euch vorstellen, die ist irgendwie da so verdrahtet. Das ist auch eine ganz starke Vereinfachung. Wir werden dieses Modell im Laufe des Vortrags ein bisschen verfeinern. Aber ihr könnt euch erstmal vorstellen, das ist ein Computer. So, und jetzt gehen wir ein kleines bisschen ins Detail. Nämlich, ein Computer wird programmiert in Assembler. Assembler, das ist der Maschinencode, der CPU direkt ausführen kann. Man kann sich also vorstellen, der Prozessor spricht so eine Art eigene Sprache, die in Binärbytes kodiert ist und so ein Bytestrom, wie eine menschliche Sprache irgendwie Worte ausdrückt, drückt der Bytestrom irgendwie Maschinenbefehle aus, die dem Prozessor sagen, was er tun soll. Und diese Befehle sind irgendwie todesstupide simpel. Man kann sich zum Beispiel hier vorstellen, das sind Befehle für die bekannte x86-Architektur, die ihr in euren Laptops habt, in euren Computern, das ist sehr üblich. Okay, wackelt gerade ein bisschen, okay. Und dieser Befehl ist zum Beispiel ein Additionsbefehl. Der hat einen 3-Byte langen Befehlscode, der ist hier in Hexadezimal angegeben, beginnt mit Hexadezimal 48, dann 0308. Wir werden uns nicht über den Befehlscode weiter auseinandersetzen, der ist kompliziert, ist nicht so wichtig. Wichtig ist nur, dass man ungefähr eine Idee hat, was so ein Assembler-Code tut. Der Befehl, der so hexadezimal angegeben ist, hat immer eine menschenlesbare Darstellung, die man von Hand programmieren kann im sogenannten... Ist wieder da? Ach komm, Leute, nicht ernsthaft, das muss doch nicht sein. Okay. Der Maschinencode hat immer eine menschenlesbare Repräsentation. Dieser beginnt immer mit einem... Okay. Tja, das kann man jetzt nichts machen. Der beginnt immer mit einem sogenannten Mnemonic. Das Mnemonic sagt, was der Befehl tut. Wir haben hier zum Beispiel einen Additionsbefehl. Danach kommt was anderes. Der Additionsbefehl ist der einfachste Befehl der CPU. Man addiert zwei Zahlen und kriegt ein Ergebnis. Es gibt verschiedene Befehle. Es gibt Additionsbefehle, Vergleichsbefehle, Datenkopierbefehle, Sprungbefehle, Befehle für Multiplikation, Befehle, um den Rechner auszuschalten, Befehle, um was auch immer zu tun. Wir werden nicht so im Detail dafür eingehen, was die CPU alles kann. So eine x86-CPU hat über 1000 Befehle, die allen möglichen komischen, esoterischen Kram machen. Aber eigentlich braucht man wirklich nicht viele. Also so 20 Befehle und man kann eigentlich alles programmieren, was man möchte. Und dieser Befehl ist gefolgt von einer Datengröße. Der Prozessor kann rechnen mit Bytes, der kann rechnen mit 16-Bit-Zahlen, sogenannten Wörtern, mit 32-Bit-Zahlen, die heißen bei x86 Long Words. Oder mit 64-Bit-Zahlen Quad-Words. Das hängt ein bisschen von der CPU ab, manche können noch andere Datengrößen, ist alles im Detail nicht so wichtig. Die CPU rechnet vorwiegend auf sogenannten Registern. Register haben wir vorhin schon mal so ein bisschen in diesem Diagramm gesehen. Das ist quasi so eine Art spezieller, besonders schneller Speicher, der direkt im Prozessor drin ist. Eine x86-CPU hat insgesamt 16 Register, die man sehen kann als Programmierer. Und auf diesen Registern können wir direkt arbeiten. Ein Register, was hier mit R beginnt, hält immer eine 64-Bit-Zahl. Wir haben also einen Additionsbefehl, der irgendwas mit 64-Bit-Zahlen macht. Wir können neben Registern auch mit dem Arbeitsspeicher arbeiten. Wenn wir einen Operanden haben, um den Klammern drum sind, dann heißt es, wir möchten nicht die Zahl haben in dem Register, sondern wir möchten eine Zahl haben, die im Arbeitsspeicher steht. Damit wird jetzt auch dieser Befehl verständlich, nämlich ist es ein Additionsbefehl, der nimmt die Adresse im A-Register, RAX, und lädt aus dem Arbeitsspeicher ein 64-Bit-Wort, das sich an dieser Adresse befindet, addiert es auf den Inhalt des RCX-Registers und schreibt das Ergebnis ins RCX-Register. Das ist eine Operation, die euer Prozessor mehrere Milliarden Male pro Sekunde immer wieder macht. ist in aller möglicher Software überall drin. Jetzt können wir uns mal vorstellen, wie wird so ein Maschinenbefehl ausgeführt. Wenn wir jetzt eine ganz stupide CPU haben aus den 80ern, dann haben wir eine sequentielle Ausführung des Befehls. Das heißt, die CPU führt so einen Befehl Schritt für Schritt aus. Moderne CPU funktioniert nicht so, aber das Konzept ist ganz wichtig, um dann die kompliziertere moderne Ausführung verstehen zu können. Wir haben hier mal so ein Beispiel mit initialen Registerwerten, da steht jetzt irgendwelcher Schrott drin. Und das Erste, was die CPU macht, ist, sie lädt einen Befehl aus dem Arbeitsspeicher. Zum Beispiel, sie lädt hier 2 Byte aus dem Arbeitsspeicher, Wert 03 und 08. Danach wird der Befehlszähler weitergezählt hinter das Ende des Befehls. Der Befehlszähler heißt RIP für R Instruction Pointer. R heißt nur, dass es eine 24-Bit-Zahl ist. Die CPU dekodiert dann mit internen Schaltkreisen, was der Befehl tut, um sich selber zu konfigurieren, wie der Befehl ausgeführt wird. In diesem Fall sieht die CPU, das ist ein Additionsbefehl, 32-Bit, mit einem Load. Dann lädt die CPU den Speicheroperanten aus dem Arbeitsspeicher und findet raus, an der Adresse 00401234 ist jetzt irgendwie so eine Zahl 2342. Dann wird der Befehl ausgeführt, das heißt, wir machen so ein bisschen Arithmetik, dafür hat die CPU ein Rechenwerk, wo das gerechnet wird. Und als Nächstes schreiben wir das Ergebnis zurück in ein Register. Wir haben jetzt also 5 Einzelschritte. Je nach Befehl variieren diese Einzelschritte. Wir könnten zum Beispiel auch einen Befehl haben, der zum Arbeitsspeicher schreibt oder der etwas aus dem Arbeitsspeicher liest und wieder zurückschreibt oder der gar nichts mit dem Arbeitsspeicher macht oder der irgendwie Kontrollfluss macht. Das variiert so ein bisschen. Aber man kann sich quasi vorstellen, jeder Schritt, der die CPU macht, ist ein ganz simpler. Die CPU zerlegt solche komplizierten Dinge in ganz viele einzelne Befehle. Ihr habt ja im Vortrag vorher vielleicht was über RISC-V gelernt. Und RISC-V ist eine sogenannte RISC-Architektur, wo man also den Befehlssatz so gebaut hat, dass jeder Befehl nur genau eine einfache Sache macht. Wir haben hier eine Architektur, die ist eine sogenannte CISC-Architektur, da können die Befehle kompliziertere Dinge machen. Aber im Endeffekt, die CPU macht aus diesen komplizierteren Dingen wieder viele Einzelschritte. Intern ist da gar nicht so ein großer Unterschied. Es ist nur, dass die Befehle kompliziertere Sachen machen und dann intern irgendwie aufgedröselt werden. Wir können also unter diesem Verständnis, wie so eine CPU das ausführt, das Blockschaltenbild ein bisschen verfeinern. Wir haben also in der CPU irgendeine Komponente, die neue Befehle aus dem Arbeitsspeicher lädt. Dann haben wir irgendeine Komponente, die diese Befehle dekodiert, um irgendwie den Rest der CPU zu konfigurieren. Dann haben wir eine Komponente, die rechnet. Das ist die sogenannte arithmetisch-logische Einheit oder auf Englisch ALU. Wir haben eine Komponente, die irgendwie Arbeitsspeicherzugriffe gemacht und wir haben unseren Registersatz ganz unten. Und wenn man dieses Blockschaltbild sieht, dann ist das ungefähr so eine Repräsentation, wie zum Beispiel so eine 80er-Jahre-CPU, wie eine 8086-CPU funktioniert hat, so was so im ursprünglichen IBM-PC verbaut wird. Wir stellen jetzt aber fest, wenn wir diese sequentielle Ausführung machen, dann brauchen wir pro Befehl vielleicht 5 Takte oder so. Und das ist ein bisschen langsam. Wir wollen wesentlich mehr hinkriegen. Was können wir tun? Die erste Idee, die man so in den 80ern hatte, ist sogenanntes Pipelining. Wir haben bei diesem vorherigen Modell der sequentiellen Ausführung festgestellt, dass eigentlich jeder dieser Teilschritte von einem anderen Teil der CPU ausgeführt wird. Wir können also uns vorstellen, dass wir eine CPU bauen wie so ein Förderband, wo jeder dieser Teilschritte an der anderen Stelle im Förderband ist und Befehle da immer durchrutschen. Das heißt, während der erste Befehl ausgeführt wird, kann der nächste Befehl bereits dekodiert werden und der übernächste kann bereits aus dem Arbeitsspeicher geladen werden. Dadurch können wir das dann schaffen, pro Takt einen Befehl hinzukriegen, im besten Fall. Es ist ein bisschen kompliziert, weil Befehle können halt Abhängigkeiten untereinander haben und dadurch entstehen dann sogenannte Hindernisse, auf Englisch Hazards. Das heißt, wenn wir zum Beispiel einen Befehl haben, der eine Zahl berechnet, die wir im nächsten Befehl brauchen, aber die Zahl ist nicht rechtzeitig fertig, dann muss die CPU irgendwie warten. Aber das ist alles eine Frage für CPU-Architekturen, für Leute, die CPUs bauen, da werden wir uns jetzt im Detail nicht mit auseinandersetzen. Und Pipelining ist zwar die Grundlage moderner CPUs, aber nicht das, was man heutzutage als letzte Lehre macht, sondern man geht noch einen Schritt weiter. Man möchte mehr als einen Befehl pro Takt ausführen können. Eine moderne CPU kann für so normale Anwendungssoftware etwa 3 Befehle pro Takt ausführen, 3,5 bis 4. Das hängt ein bisschen von der Software ab, hängt ein bisschen davon ab, was die tut. Und jetzt ist halt die Frage, wie kriegen wir das hin? Und das ist ein Thema, was seit den 60er Jahren intensiv erforscht wurde. Die erste große CPU, die mehrere Befehle gleichzeitig ausführen kann, war eine Variante der IBM 360 in den 60ern. Die erste große Forschung war von Thomas Sulu bei IBM. Deswegen nennt man auch das, was wir jetzt gleich erklären, Thomas Sulus Verfahren, Thomas Sulus Algorithmus. Und Die Idee ist quasi, wir laden immer mehrere Befehle auf einmal aus dem Arbeitsspeicher. Wir dekodieren mehrere Befehle auf einmal und wir verteilen dann diese Befehle auf verschiedene Ausführungseinheiten, auf verschiedene Rechenwerke, auf verschiedene Speicherzugriffswerke. Und dazu haben wir so ein bisschen Zusatzbeschaltung, die das irgendwie so hinkriegt, dass die Befehle sich nicht gegenseitig in die Quere kommt. Das hat dann den Vorteil, dass wir mehrere Befehle auf einmal durchführen können und dass insbesondere Befehle auch ausgeführt werden können außerhalb der Reihenfolge, in der sie im Programm angegeben sind. Wenn wir zum Beispiel im Programm einen sehr langsamen Befehl haben und dahinter ist einer, der davon nicht abhängt, dann kann dieser Befehl ausgeführt werden vor dem langsamen Befehl. Das macht die Ausführung wesentlich schneller, weil bei dem sequenziellen Ausführung, auch mit Pipelining, kann ein langsamer Befehl das gesamte Programm erstmal für eine ganze Weile aufhalten. Und das können wir mit der Out-of-Order-Ausführung vermeiden. Out-of-Order-Ausführung ist ein bisschen kompliziert. Und wir kommen hier erstmal so auf ein paar Komponenten, die wir dafür brauchen. Wir haben einmal wieder unsere Instruction Fetch Unit. Die lädt einfach immer wieder Befehle aus dem Arbeitsspeicher, und zwar mit hoher Geschwindigkeit. Dann haben wir einen Dekodierer, der mehrere Befehle auf einmal dekodieren kann. Für so RISC-Architekturen ist das relativ einfach, weil RISC-Architekturen in der Regel Befehle haben, wo jeder Befehl zum Beispiel 32-Bit lang ist oder 16 oder 32-Bit lang oder irgendwas ganz Einfaches. Auf x86, was ich vorhin beschrieben habe, ist das kompliziert. Befehle können eine beliebige Länge haben zwischen 1 und 15 Bytes und die parallel zu dekodieren ist sehr schwierig. Moderne Prozessoren, x86-Prozessoren, haben da ganz komplexe Schaltungen drin, auf die ich jetzt auch nicht näher eingehen werde. Die können dann so 4 Befehle etwa pro Takt dekodieren, manchmal auch 5. Wenn wir sehr komplexe Befehle haben, dann werden die aufgeteilt in einfachere Befehle, damit jeder Befehl wirklich auf einer Ausführungseinheit ausgeführt werden kann. Zum Beispiel, wir hatten vorhin so einen Additionsbefehl mit Laden. Der wird dann aufgeteilt in einen Ladebefehl und einen Additionsbefehl. Und diese beiden Befehle werden separat auf Ausführungseinheiten zugeteilt. Dann haben wir noch ein anderes Problem, nämlich wir haben diese Register in der CPU. Aber die gleichen Befehle streiten sich immer um die gleichen wenigen Register. Wenn wir jetzt viele Befehle gleichzeitig ausführen wollen, dann ist das schlecht, weil die Befehle müssten die ganze Zeit darauf warten, dass die Register frei werden. Deswegen haben wir so eine Art virtuellen Registersatz. Es gibt eine Einheit in der CPU, die benennt Register um. Die teilt jedem physischen Register, das in einem Befehl angegeben ist, jedem logischen Register, das in einem Befehl angegeben ist, eines von ganz vielen physischen Registern zu. Die physischen Register sind so konstruiert, dass sie genau einmal geschrieben werden. Das heißt, ein Register hat am Anfang den Wert wird noch ausgerechnet und wenn der Befehl, der dieses Register schreibt, fertig ist, dann kriegt das Register einen Wert zugewiesen und bis das Register freigegeben wird, ändert sich der Wert nicht. Damit können wir quasi für jeden Befehl die Eingaberegister völlig unabhängig voneinander betrachten. Jeder Befehl kriegt irgendwelche physischen Eingaberegister zugewiesen und kann einfach so lange warten, bis die Werte in diesen Eingaberegistern fertig sind. Wir werden dazu auch gleich nochmal ein Beispiel haben. Der Umbenenner löst damit diese Hazards auf. Der sorgt dafür damit, dass die Befehle alle konfliktfrei, unabhängig voneinander ausgeführt werden können. Sie müssen halt darauf warten, dass alle Eingaberegister, von denen sie abhängen, erstmal fertig sind, bevor sie ausgeführt werden. Nachdem der Umbenenner das gemacht hat, sortiert er die Befehle in Warteschlangen für die einzelnen Ausführungseinheiten aus. Das heißt, wir haben zum Beispiel 2 ALU-Einheiten und davor gibt es eine Warteschlange, in der die Befehle darauf warten, ausgeführt zu werden. Wir werden gleich nochmal ein Beispiel dazu haben. Diese Ports oder Ausführungseinheiten, die führen dann die Befehle aus. Die CPU hat verschiedene Ports. Es gibt üblicherweise ein paar Ports, die können irgendwie rechnen, sogenannte ALU-Ports. Es gibt ein paar Ports, die können Speicherzugriffe machen. Es gibt ein paar Ports, die können vielleicht Sprünge untersuchen und zum Beispiel entscheiden, ob ein Sprung genommen wird oder nicht. Und Ports, die können irgendwelche andere Dinge machen. Wir haben hier gleich mal ein Beispiel mit einem ganz einfachen 4-Port-Modell, wie das in einer relativ einfachen Out-of-Order-CPU aussehen könnte. Hinter den Ports ist eine letzte Komponente, der sogenannte Reorder-Buffer. Der Reorder-Buffer sammelt die fertigen Ergebnisse ein und stellt daraus wieder eine kohärente Reihenfolge her. Wir haben zum Beispiel das Problem, wenn wir eine Unterbrechung kriegen im Programm. Also eine CPU kann unterbrochen werden. Beispielsweise, wenn ich eine Taste auf der Tastatur drücke, dann wird eine Unterbrechung ausgelöst und es wird ein Programm ausgeführt, was sich erstmal um diese eingehende Taste kümmert. Und dann wird das Programm fortgesetzt. Damit wir das Programm unterbrechen können, muss der Prozessor in der Lage sein, festzustellen, bis wohin das Programm ausgeführt wurde, sodass alles, was davor steht, ausgeführt wurde und alles, was dahinter steht, nicht ausgeführt wurde. Wenn wir jetzt aber ganz viele Befehle in irgendeiner Reihenfolge ausführen, dann gibt es so einen Schnitt nicht wirklich, sondern es sind halt immer ein paar Befehle ausgeführt und ein paar nicht und dazwischen ist irgendwie mal ausgeführt, mal nicht ausgeführt. Der Reorder-Buffer sorgt quasi dafür, der eilt hinterher und er sagt quasi, bis hierhin wurde alles ausgeführt und alles, was noch nicht ausgeführt wurde, können wir im Zweifel abbrechen. Sodass wir in der Lage sind, einen Schnitt durch das Programm zu ziehen und zu sagen, bis hierhin ist alles gemacht. Das ist auch sehr wichtig, wenn es Ausnahmen gibt. Zum Beispiel, wenn wir durch Null teilen oder wenn wir auf eine Speicherstelle zugreifen, auf die wir nicht zugreifen dürfen, dann muss das Programm abstürzen. Es gibt dann eine Ausnahme und der Kernel muss wissen, bis wohin das Programm gelaufen ist, bevor es abgestürzt ist. Auch dafür ist der Reorder-Buffer zuständig, um das möglich zu machen. Das sieht dann im Schaltbild ungefähr so aus. Wir haben hier zum Beispiel vier Ausführungseinheiten. Eine, die kann laden aus dem Speicher, eine, die kann in den Speicher schreiben und zwei, die können rechnen. Wir haben also wieder das gleiche Schaltbild wie vorher bei Instruction Fetch, dann Decode und dann haben wir diesen großen komplizierten Renamer, der diese ganzen Dinge auf einmal macht, der die Register umbenennt und der sie in die Warteschlangen sortiert. Der Registersatz ist nicht direkt an diese Ausführungseinheiten angeschlossen, sondern der ist über den Reorder-Buffer mit dem internen Bus verbunden. Wie das jetzt exakt aussieht in dem Blockschaltbild, hängt auch ein bisschen davon ab, was man jetzt für eine konkrete Mikroarchitektur hat. Man kann sich vorstellen, dass der Reorder-Buffer auch dafür zuständig ist, sich zu merken, welche Register wie umbenannt worden sind. Deswegen ist das also nicht direkt durchkontaktiert, sondern die ALU-Ports rechnen irgendwas und schicken das dann über diesen internen Bus an den Reorder-Buffer. Machen wir mal ein kleines Beispiel. Wir haben hier ein kurzes Maschinenprogramm aus 5 Befehlen. Wir haben erst ein Move-Befehl. Move kopiert einfach nur Daten. Der schreibt den Wert 42 in das Register EAX. Dann haben wir einen zweiten Befehl, der schreibt die Adresse der Variable bar in das Register RCX. Dann haben wir einen dritten Befehl, der multipliziert den Inhalt der Variable foo mit 23 und schreibt es ins EBX-Register. Einen vierten Befehl, der addiert EBX auf den Inhalt der Speicherstelle RCX. Und einen fünften Befehl, der subtrahiert EBX von EAX und schreibt das Ergebnis in EBX. Das ist einfach nur so ein kleines Nonsensprogramm, um mal zu erklären, wie das ungefähr funktioniert. Der erste Schritt, den wir haben, ist, dass die Befehle aufgespalten werden in Mikrobefehle, die einfach genug sind, dass eine Ausführungseinheit sie in einem Schritt ausführen kann. Zum Beispiel in diesem Fall trennen wir die einzelnen Lade- und Schreibeoperationen aus den arithmetischen Operationen raus. Zum Beispiel bei dem Multiplikationsbefehl haben wir erst einen Ladebefehl, der in ein temporäres Register lädt und dann multiplizieren wir. Bei dem Additionsbefehl, der auf eine Speicherstelle drauf addiert, haben wir einen Ladebefehl, dann einen Additionsbefehl und dann einen Schreibebefehl. Dieser Schritt, den braucht man nur bei diesen sogenannten CIS-Prozessoren, bei solchen RISC-Prozessoren, wie sie in der letzten Vorlesung, in dem letzten Vortrag erklärt wurden, ist das nicht so ein großes Thema, weil die Befehle in der Regel einfach genug sind, dass sie nicht aufgespalten werden müssen. Es hängt ein bisschen davon ab, wie der Prozessor genau funktioniert. Der nächste Schritt ist das Umbenennen. Wir haben hier noch tatsächliche logische Register, so wie der Programmierer sie sieht. Und die CPU muss jetzt quasi jedem dieser logischen Register ein physikalisches Register zuordnen, sodass jedes physikalische Register nur einmal geschrieben wird. Das sieht dann zum Beispiel so aus. Man sieht hier auf der rechten Seite, kommt jedes Register nur einmal vor, obwohl wir auf diverse Register vorhin mehrmals geschrieben haben. Also ich gehe nochmal einmal zurück. Wir sehen zum Beispiel hier, auf das B-Register haben wir zweimal geschrieben. Auf das Temp-Register haben wir sogar dreimal geschrieben. Aber trotzdem kommt nach dem Umbenennen jedes Register auf der rechten Seite, also auf dem Ziel, nur einmal vor. Dadurch kann die CPU diese Register konfliktfrei verwenden, weil jedes Register wird nur einmal geschrieben. Die Befehle müssen also nicht wissen, ob das Register schon mal geschrieben wurde oder nicht. So eine moderne CPU hat hunderte physikalische Register, sodass das also nie wirklich zum Flaschenhals wird, wie viele Register wir haben. Das nächste, was jetzt passiert ist, nachdem die Register umbenannt worden sind, werden die Befehle auf Ports verteilt. Wir sehen hier zum Beispiel, die beiden Ladebefehle sind auf dem Load-Port, der Schreibebefehl ist auf dem Store-Port und die ALU-Befehle sind irgendwie gleichmäßig auf die beiden ALU-Ports verteilt worden. Die CPU kann jetzt die Befehle ausführen in der Reihenfolge, wie sie bereit sind. Ein Befehl ist genau dann bereit, wenn alle Eingaberegister, die er braucht, ausgerechnet worden sind. Wir haben hier unten so eine Liste, was ist schon ausgerechnet worden. Und wir sehen da oben, es ist noch nichts ausgerechnet. Das heißt, wir können nur Befehle ausführen, bei denen es keine Eingaberegister gibt. Das ist also der eine Load-Befehl, der von einer Variable lädt, weil da ist die Adresse von der Variable direkt drin. Der eine ALU-Befehl, der ein Immediate lädt. Das Immediate steht direkt im Befehl drin, darauf müssen wir nicht warten. Und der andere Move-Befehl. Das heißt, im ersten Takt werden wir diese drei Befehle ausführen können. Zack. Jetzt haben wir Register 0, 1 und 2 bereits ausgerechnet und können jetzt alle Befehle ausführen, die diese Register brauchen. Das sind diese beiden Befehle, die hier angekreuzt sind, der Multiplikationsbefehl und der Ladebefehl. Zack. Im nächsten Takt sind wieder ein paar Befehle ausführbar. Die können wir jetzt ausführen. Zack. Und im letzten Takt können wir nur noch den, ist nur noch der Store-Befehl übrig, der eine verbleibende. Wir haben jetzt also quasi gesehen, dass in vier Takten dieses Programm ausgewertet wurde. Obwohl es wesentlich mehr als vier Befehle hatte. Ein Takt, zwei Takte, drei Takte, vier Takte. Wir haben insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Befehle. Die wurden in vier Takten ausgeführt. Das heißt, wir haben pro Takt durchschnittlich zwei Befehle ausgeführt. Das ist jetzt in Isolation betrachtet, weil das ein ganz kurzes Programmschnipsel ist. Normalerweise sind da ja viel mehr Befehle drumherum. Das heißt, der durchschnittliche IPC von dem Code, also IPC Instructions per Cycle, Befehle pro Takt, wäre nochmal ein kleines bisschen höher. Also der wäre vielleicht nicht bei 2, sondern vielleicht bei 3 oder so. Wir können jetzt mal wieder zurückgehen auf das Blockschaltbild, was wir in der ersten Folie gesehen haben und erkennen da ganz viele Dinge wieder, die wir vorhin in unserem vereinfachten Modell hatten. Das ist hier ein Intel Pentium Pro, das ist eine CPU aus den 90ern, die die Basis für alle modernen Mikroarchitekturen aus dem Hause Intel liefert. Ich rede hier vor allem auf Intel, weil ich beruflich bedingt sehr vertraut bin damit, wie diese Prozessoren intern funktionieren. Wir sehen hier in der Mitte eine Reservation Station, das ist quasi der Umbenenner und die Warteschlangen. Wir haben hier ein Register-Alias-Table, wir haben einen Reorder-Buffer. Der Register-Alias-Table ist quasi das Modul, was die physikalischen Register auf die logischen mappt und umgekehrt. Wir haben einen Reorder-Buffer, der quasi die Reihenfolge der Befehle, wie sie nachher, wo das Programm, bis wohin das Programm alles ausgeführt hat, sich merken kann. Wir haben hier diverse Ausführungseinheiten, eine für Arbeitsspeicher, eine um Adressen zu generieren, eine für Ganzzahlarithmetik und eine für Gleitkomma-Arithmetik. Und dann haben wir noch so ein paar andere Module, die nicht so besonders wichtig sind für unseren Vortrag. Insbesondere hat die Pentium Pro CPU ganz viele Caches, über die wir jetzt im Detail nicht so viel reden werden. Achso, ist die Folie wieder kaputt gewesen? Ja. Okay. Wir können also sehen, wir haben hier Ausführungseinheiten, insgesamt 5 Stück, nämlich Laden, Adressgenerierung, Schreiben. Wir haben ALU-Befehle, eine davon macht Gleitkomma, eine macht Ganzzahl. Sprünge sind auch irgendwie untergebracht und wir können insgesamt 3 Befehle pro Takt dekodieren. Das ist so Stand Ende der 90er. Das war damals eine sehr teure Server-CPU und in den letzten 20 Jahren hat sich das aber so ein bisschen weiterentwickelt. Wenn wir uns jetzt so eine ganz moderne CPU anschauen, so eine Ice Lake CPU, wie sie vor 3 Jahren rausgekommen ist, dann sieht das viel komplizierter aus. Und es ist nicht so wirklich erkennbar hier, weil das Diagramm ist einfach echt groß, deswegen müssen wir mal so ein bisschen reinzoomen. Ja. Na, wie können wir noch ein bisschen mehr reinzoomen? Wir sehen hier im Frontend, die CPU kann insgesamt bis zu 5 Befehle pro Takt dekodieren und die dann in unseren Reorder-Buffer reintun. Dabei werden die Befehle noch über einen komplizierten Mechanismus aufgespalten. Es gibt irgendwie Befehle, die Mikrocode brauchen. Es gibt noch sonstige Funktionen wie eine Stack-Engine, die sich um Stack-Befehle kümmert. Es ist alles sehr kompliziert und man kann sich da im Detail tagelang mit beschäftigen. Wir haben dann hier unten einen Scheduler, der also die Befehle, der bei uns im einfachen Modell Teil des Renamers war. Hier ist das ein separates Modul. Der Scheduler verteilt quasi die Befehle auf die einzelnen Ports nach einer Heuristik. Das hängt ein bisschen davon ab, wie die Befehle aussehen. Im Wesentlichen, er packt jeden Befehl immer auf die kürzeste Warteschlange, sodass die Ports alle gleichmäßig ausgelastet sind. Und dann haben wir hier unsere Ports. Wir haben hier also arithmetische Ports, ganz viele, 1, 2, 3, 4. Dann haben wir Store-Ports und Load-Ports, 2 Store-Ports und 4 Load-Ports. Eddie, so, was sage ich da? Zwei Store-Ports und zwei Load-Ports. Die Load-Ports sind immer breiter und Adressgenerierung für Store ist nochmal separat. Das Ganze geht dann in den Arbeitsspeicher, das Ganze geht in Cache irgendwie und dann wieder zurück, CPU. Wir haben ja auch irgendwo unseren Retirement, ich glaube, steht da hier drin. Ne, der Retirement ist gar nicht auf dem Diagramm drauf.
Von dem grünen.
Ach ja, genau. Und wenn wir jetzt jetzt können wir das mal wieder so ein bisschen textuell darstellen. Wir haben also insgesamt in dieser CPU 10 verschiedene Ausführungseinheiten. Wir können 5 Befehle pro Takt dekodieren. Wir haben noch eine Komplexität dadurch, dass wir solche Vektorbefehle haben, die sind für Multimedia-Anwendungen, wie zum Beispiel Grafikrechnungen, Videokompressionen, Datenverschlüsselung und sowas wichtig. Dafür hat die CPU spezielle Rechenwerke, die für sowas in der Art zuständig sind. Die CPU ist also in der Lage, bis zu 4 arithmetische Befehle durchzuführen pro Takt. Sie kann 2 Loads und 2 Stores durchführen. Die Loads können bis zu 64 Byte auf einmal laden, Stores bis zu 32 Byte auf einmal schreiben in Arbeitsspeicher. Und das ist alles wesentlich komplexer, als es sein müsste. Was heißt das jetzt konkret für den Programmierer? Als High-Level-Anwendungsentwickler, wenn man irgendwie so Webanwendungen schreibt oder so, ist das so weit entfernt von dem, was man tut, dass man nicht wirklich irgendwie darauf optimieren kann, wie so eine CPU funktioniert. Aber ich möchte euch trotzdem so ein paar einfache Ideen geben, was man als Programmierer machen könnte, um zum Beispiel Code effizienter durch so eine moderne High-Performance-CPU ausführen lassen zu können. Zum Beispiel ein einfacher Trick ist, man kann sich vorstellen, dass der wesentliche begrenzende Faktor ist, was die Datenabhängigkeiten im eigenen Programm sind. Wir haben hier zum Beispiel ein ganz einfaches Fragment an C-Code. Das nimmt ein Array und berechnet die Summe aller Elemente in dem Array. So wie man das naiv hinschreiben würde, mit einer Schleife. Wir addieren einfach alle Elemente aufeinander. Wenn man dieses Programm jetzt kompiliert und ausführt und einen nicht besonders schlauen Compiler hat, dann ist das ein Programm, was nur sequenziell ausgeführt werden kann. Weil in jeder Iteration der Schleife nehmen wir den gleichen Akkumulator und addieren dort eine Zahl drauf. Das heißt, in jeder Iteration müssen wir das Ergebnis der letzten Iteration der Schleife wissen, bevor wir etwas Neues auf den Akkumulator schreiben können. Es ist nicht der Compiler oder die CPU hat keine Möglichkeit, a priori, mehrere Iterationen der Schleife gleichzeitig auszuführen. Obwohl die CPU vielleicht in der Lage wäre, mehrere Elemente aus dem Speicher gleichzeitig zu laden. Obwohl vielleicht die Rechenwerke in der Lage wären, mehrere Additionen auf einmal durchzuführen, sind wir immer noch darauf beschränkt, dass wir hier nur eine Iteration auf einmal durchführen können, weil halt der Akkumulator das so ein bisschen serialisiert. Wir können das Programm zum Beispiel ein kleines bisschen umschreiben und einfach 2 Akkumulatoren haben, die immer abwechselnd summieren. Das kann jetzt unabhängig voneinander stattfinden. Die beiden Array-Elemente können unabhängig voneinander geladen werden. Die Additionen auf die beiden Akkumulatoren können unabhängig voneinander stattfinden. Und damit kann plötzlich die CPU die doppelte Menge an Array-Elementen in der gleichen Zeit abfrühstücken, im Gegensatz zu vorher. Wenn man jetzt einen sehr schlauen Compiler hat, dann gibt es eine gute Chance, dass der sowas automatisch kann. Aber das ist ja auch ein ganz einfaches Beispiel. In der Praxis sind die Beispiele vielleicht komplizierter. Und ihr habt Code, bei dem der Compiler die Logik nicht durchschaut. Und man könnte sich Gedanken machen, können wir vielleicht unseren Algorithmus so ein bisschen so umstrukturieren, dass es mehr Chancen gibt für den Prozessor, Dinge gleichzeitig zu tun, statt nacheinander. Ein weiterer Hinweis ist, wir haben so ein bisschen ausgeklammert, was passiert denn, wenn wir einen Sprung haben. Also jeder, der mal so ein bisschen programmiert hat, kennt ja vielleicht if-then-else oder Schleifen oder sowas. Und diese Kontrollstrukturen haben alle gemeinsam, dass nicht klar ist, wo die Ausführung weitergeht. Ausführung, wo nicht klar ist, wo sie weitergeht, ist ein ganz großes Problem für so eine Out-of-Order-CPU, weil im Prinzip müsste die CPU warten, bis das Sprungziel bekannt ist. Also bis die Bedingung für den bedingten Sprung ausgerechnet ist und wir dadurch wissen, von wo aus wir weitermachen können. Das ist relativ teuer. Das dauert so, weiß ich nicht, 15 Takte ungefähr, bis die CPU das weiß. Und wir möchten nicht bei jedem bedingten Sprung 15 Takte warten. Deshalb macht die CPU etwas, sie rät. Sie rät, wo der Sprung hingeht. Wenn du ein If-Statement hast, dann rät die CPU, dieses If-Statement wird genommen oder es wird nicht genommen. Da gibt es so ein ganz kompliziertes System der Sprungvorhersage, mit der die CPU rät. Das ist so ein bisschen so eine Art neuronales Netz, so ein sogenanntes Perzeptron. Das ist relativ kompliziert, wie das genau funktioniert, aber es ist vor allem sehr akkurat. Also die Sprungvorhersage in modernen CPUs hat so eine Genauigkeit von etwa 96%, soweit ich weiß. Das heißt, wenn die Sprungvorhersage korrekt zutrifft, dann hat ein bedingter Sprung keinerlei Ausführungszeit. Der ist im Wesentlichen gratis. Was die CPU macht ist, sie rät, wo der Sprung hingeht und führt schon mal die Befehle des Sprungziels aus, bevor sie weiß, ob das tatsächlich das richtige Sprungziel ist. Wenn sich die CPU irrt, dann wird die Programmausführung angehalten und alles, was auf der falschen Zweig des Sprungs gemacht wird, wird weggeschmissen. Und es wird quasi der Zustand zurückgerollt und dann wird der andere Zweig des Sprungs ausprobiert. Das ist teuer. Das kostet dann, wie gesagt, diese 15 Takte, die wir, wenn wir nicht vorhersagen würden, warten müssten. Das wollen wir möglichst vermeiden. Deshalb ist es eine gute Idee, bedingte Sprünge zu verwenden, wenn man relativ genau weiß, wo das Sprungziel hingeht. Wenn man nicht so genau weiß, wo das Sprungziel hingeht, dann sollte man sich überlegen, ob man vielleicht den Code so schreibt, dass ein bedingter Sprung nicht nötig ist. Wir können zum Beispiel Befehle verwenden, die eine bedingte Auswahl treffen. Also man berechnet beide Seiten des Sprungs und lässt dann die CPU mit einem arithmetischen Befehl auswählen, möchte ich das eine Ergebnis haben oder das andere. Das ist dann kein Sprungbefehl mehr, sondern ein arithmetischer Befehl. Und damit ist es wesentlich einfacher für die CPU, damit umzugehen, weil es gibt keine falsche Vorhersage, die man treffen muss. In einer High-Level-Sprache heißt das, dass man zum Beispiel Code schreibt, der beide Seiten des Sprungs, beide Seiten eines If-Statements berechnet und dann mit so einem Fragezeichen-Doppelpunkt-Operator das Ergebnis auswählt, was man haben kann. Der Compiler ist in der Regel relativ gut darin, die richtige Entscheidung zu treffen. Man kann aber ein bisschen benchmarken und nachhelfen im Zweifel, wenn man hohe Performance erreichen möchte. Es kann auch helfen, im Zweifel Code zu schreiben, der einfach unbedingt ist. Also wenn man zum Beispiel weiß, wir haben irgendwie eine Operation, die wir manchmal machen müssen, aber sie ist nicht besonders teuer, dann sollte man vielleicht mal ausprobieren, was passiert denn, wenn wir die Operation immer machen, wenn sie nicht unschädlich ist, wenn wir sie nicht brauchen. Manchmal kann es sein, dass ein bisschen mehr Arbeit machen, dafür aber keinen bedingten Sprung machen, schneller ist, als die Arbeit nur dann zu machen, wenn sie unbedingt nötig ist. Das hängt, wie gesagt, immer davon ab, was der konkrete Umstand ist. Und man sollte mit Code-Analyse-Werkzeugen und Benchmarks hingehen und sich das genau anschauen, wenn man High-Performance-Code haben möchte. Ja, ich bin schon früher. Es gibt noch ein drittes Thema, was ich jetzt in dem Vortrag eher weniger angesprochen habe, nämlich diese ganze Frage nach Caches. Eine moderne CPU hat eine sogenannte Cache-Hierarchie. Das heißt, wir haben Arbeitsspeicher, der ist auf so Riegeln drin in so einem modernen Rechner. Und dann haben wir auf der CPU selber noch ein kleines Stück Arbeitsspeicher, den sogenannten Cache. Der Cache teilt sich auf in Level 1 Cache, Level 2 Cache und vielleicht gibt es noch einen Level 3 Cache. Je höher das Level des Caches ist, desto langsamer ist der Zugriff darauf, aber desto größer ist der Cache. Also zum Beispiel so ein typischer Level 1 Cache ist vielleicht 64 Kilobyte groß. Ein typischer Level 2 Cache ist vielleicht 1 Megabyte groß. Ein typischer Level 3 Cache vielleicht 64 Megabyte oder so. Unser Hauptspeicher kann aber viel größer sein, der kann Gigabytes an Daten enthalten. Was die CPU macht, ist, dass sie automatisch Daten, die man kürzlich verwendet hat, in diese Caches kopiert. Genauer gesagt, immer wenn ich ein Datum lade aus dem Arbeitsspeicher, wird es automatisch im Cache festgehalten. Und wenn der Cache halt irgendwann voll ist, dann fängt die CPU an, Dinge aus dem Cache rauszuschmeißen. Wie das genau funktioniert, ist auch Gegenstand von diversen Vorlesungen im Informatikstudium. Und man kann sich aber einfach vorstellen, als einfache Intuition, je häufiger man auf die Daten zugreift, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie gerade im Cache sind. Dazu muss man wissen, dass der Cache in sogenannten Cache-Lines organisiert ist. Das heißt, es wird nicht ein einzelnes Byte im Cache gespeichert, sondern immer eine Cache-Line. Die ist auf heutigen Architekturen häufig 64 oder 128 Byte groß. Das heißt, alle Daten, die in einer Cache-Line sind, sind entweder ganz im Cache oder gar nicht. Und insbesondere, wenn man auf ein Datum zugreift, was gerade nicht im Cache ist, dann wird immer eine ganze Cache-Line auf einmal aus dem Arbeitsspeicher geladen. Wie wir hier sehen, ist es sehr teuer, einen Cache-Miss zu haben. Das heißt, einen Zugriff auf den Hauptspeicher, der nicht durch den Cache geht, weil das Datum nicht im Cache drin ist. Das kann hunderte von Takten dauern, je nachdem, wie das System aufgebaut ist. Auf einem hochintegrierten System, so einem System-on-Chip, wie man das zum Beispiel im Smartphone hat, sind die Kosten eher geringer, was einfach daran liegt, dass der Arbeitsspeicher direkt auf der CPU drauf ist. Und dadurch ist der Draht kürzer. Elektronen brauchen eine Weile, durch so einen Draht zu fließen. Wenn man jetzt einen Computer hat, wo der Arbeitsspeicher auf einem separaten Riegel ist, dann ist da eine längere Distanz. Das dauert länger, bis die Elektronen dahin wandern. Dazu ist es auch noch eine Frage der Integrationsdichte, der Frage, wie kompliziert das System ist. Wenn man jetzt einen Server hat mit einem Mehrsockelsystem, dann gibt es auch noch die Möglichkeit, dass der Arbeitsspeicher vielleicht an den anderen Prozessor angeschlossen ist und man erst eine Anfrage schicken muss an den anderen Prozessor, dass der einem bitte die Daten gibt, und das kostet dann immer mehr Zeit. Man kann sich einfach intuitiv vorstellen, Cache-Miss ist teuer und wir wollen es gerne vermeiden. Es hilft also, Datenstrukturen so zu gestalten, dass Daten, die zusammengehören, vielleicht in der gleichen Cache-Line sind oder vielleicht in der Nähe. Zum Beispiel, ein typisches Beispiel für eine schlechte Datenstruktur im Sinne der Cache-Lokalität ist eine verlinkte Liste. Bei einer verlinkten Liste ist jedes Element ein anderes Objekt, das irgendwo im Arbeitsspeicher ist. Das heißt, jedes Mal, wenn wir das nächste Element der Liste abfragen, sind wir irgendwo anders im Arbeitsspeicher und die Wahrscheinlichkeit, dass wir einen Cache-Miss haben, ist da. Wenn wir stattdessen statt einer verlinkten Liste zum Beispiel ein Array haben, dann sind die Elemente direkt nebeneinander im Arbeitsspeicher. Das heißt, wenn wir zum Beispiel ein Array von Integers haben und auf das erste Element zugreifen, kriegen wir vielleicht einen Cache-Miss. Aber das zweite Element ist dann in der gleichen Cache-Line und der Zugriff darauf wird wieder erfolgreich sein. Man kann also ein bisschen an den Datenstrukturen rumbasteln und sich darüber nachdenken, wie man das hinkriegt, dass Daten, die zusammengehören, auf die man zusammen zugreifen möchte, vielleicht in der Nähe sind und an einer ähnlichen Stelle im Arbeitsspeicher und nicht ganz weit weg. Das ist ein sehr diffuser Ratschlag. Man sollte sich ein bisschen visualisieren, wie das in seinem Programm aussieht mit den Datenstrukturen und da einfach mal ein bisschen dran rumspielen. Das ist einfach so eine Frage der Erfahrung. Nützliche Ressourcen dazu, wenn man mal ein bisschen selber sich weiter informieren möchte, sind einerseits Handbücher. Also es gibt zum Beispiel, wenn man jetzt sich mit x86 auseinandersetzt, gibt es die offiziellen Handbücher aus dem Hause Intel, die relativ gut erklären, wie man effizient programmieren soll. Es gibt auch noch inoffizielle Handbücher, zum Beispiel von dem dänischen Wissenschaftler Agner Fock, der in mühevoller Kleinarbeit analysiert hat, wie diese CPUs wirklich funktionieren, über das hinaus, was einem Intel erzählen möchte in den Büchern. Und darüber umfangreiche Handbücher geschrieben hat, wie man also tatsächlich darauf optimiert, mit ein paar mehr Details. Es gibt auch ein wundervolles neues Mikroarchitektur-Analysewerkzeug von der Universität des Saarlandes, von Andreas Abel. Ich weiß nicht, was der Vorname war. Der hat ein Werkzeug geschrieben, was eine moderne CPU, eine Intel-CPU, auf Mikroarchitekturebene emuliert und dir genau sagen kann, was in jedem Takt genau passiert, sodass man sein Programm darauf optimieren kann, wenn einen sowas interessiert. Das ist dieser uops.info Code Analyzer. Es gibt auch noch sowas ähnliches aus dem LLVM-Projekt und auch noch von Intel. Intel hat das Projekt leider eingestellt vor einer Weile, also VTune ist nicht mehr so ganz aktuell. Ich kann insbesondere jedem nahelegen, eigene Benchmarks dazu zu machen, wenn einen Performance interessiert. Also rate nicht, was dein Code tut, messe es. Es gibt dazu in allen modernen Prozessoren von allen Architekturen sogenannte Performance-Zähler. Das sind einfach kleine Spezialregister, die zählen, wie oft etwas passiert ist. Zum Beispiel, wir haben ein Register, das zählt, wie oft wurde ein Befehl auf ALU-Port 0 ausgeführt. Wir haben ein Register, das sagt dir, wie oft hattest du einen Cache-Miss. Es gibt Register, die sagen dir, wie oft wurde ein Sprung falsch vorhergesagt. Man kann diese Register auslesen mit speziellen Linux-Betriebssystem-Schnittstellen und dann über seinen Code analysieren, welche Charakteristiken der Code hat. Zum Beispiel, wir haben einen bedingten Sprung irgendwo in unserem Code und wir wollen gerne wissen, wie gut wird er vorhergesehen. Dann machen wir den Benchmark, der dieses Register auswertet und sagen kann, okay, dieser Sprung hat eine Vorhersagegenauigkeit von 50%. Das heißt, die Vorhersage ist im Wesentlichen komplett schiefgegangen. Dann können wir uns überlegen, okay, können wir den Sprung irgendwie loswerden? Oder wir haben einen Sprung mit einer Vorhersagegenauigkeit von 98%. Dann ist es vielleicht eine gute Idee, ihn drin zu lassen, weil der Sprung mit 98% Genauigkeit weniger kostet, als den Sprung durch was anderes ersetzen. Aber das sind alles so Sachen, da kann man sich beliebig tief reinstellen in die Performance-Optimierung und sehr viel Zeit damit verwenden. Es gibt häufig niedriger hängende Früchte, um die eigenen Programme besser zu machen. Aber das ist so das, wenn man sich wirklich reinkniet, muss man sich mit sowas auseinandersetzen. Und damit sind wir eigentlich auch schon auf der letzten Folie. Und ich hoffe, ihr habt jetzt so eine kleine Einführung darin gehabt, wie das funktioniert mit so modernen CPUs. Und ich glaube, da schwirrt noch so der ein oder andere Kopf mit den ganzen Details. Und vielleicht gibt es noch irgendwelche Fragen, die ihr dazu habt.
Ich habe eine kleine Frage mit, also es hat nicht ganz mit deinem Vortrag zu tun, aber mit TLB, also Translation Lookup Buffer. Wenn man einen Kontext-Switch macht, wird er dann gelöscht oder werden da noch vom letzten Prozess Dinge behalten?
Genau, also die Frage ging jetzt um den sogenannten Translation Lock Aside Buffer. Das ist ein Hilfsmodul in einem modernen CPU, um mit Speicherschutz umzugehen. Man erinnert sich, Speicherschutz, jeder Prozess hat seinen eigenen virtuellen Adressraum. Und wenn man einen anderen Prozess wechselt, dann ändert sich dieser Adressraum. Dazu gibt es eine Tabelle, wo dieses Mapping von virtuellen auf physikalischen Adressen drinsteht. Und eine Hilfsdatenstruktur in der CPU, den sogenannten Translation Look Aside Buffer, der sich quasi merkt, wie dieses Mapping aussieht, so als eine Art Cache. Und die Frage war jetzt, wenn wir den Prozess wechseln, geht dann dieser Cache verloren? Und die Antwort ist, vielleicht. Das hängt ein bisschen von der CPU ab. Also primitive CPUs und ältere Architekturen haben häufig einen sogenannten nicht getaggten TLB oder einen manuellen TLB, wo bei einem Prozesswechsel tatsächlich der TLB weggeschmissen werden muss. Es gibt aber auch mittlerweile CPU-Designs und moderne Architekturen, die einen sogenannten getaggten TLB haben. Getaggt heißt, dass im TLB in den Einträgen ein paar Bits drin sind, die sagen, zu welchem Prozess dieser Eintrag gehört. Das heißt, wenn man den Prozess wechselt, dann sagt das Betriebssystem, okay, jetzt ist dieser Prozess aktiv und der TLB kann die Einträge, die nicht zum aktuellen Prozess gehören, erstmal nicht wegschmeißen, sondern die sind da erstmal drin, bis sie vielleicht irgendwann rausgeschmissen werden, wenn die Tabelle voll ist. Aber wenn wir schnell genug wieder zurückwechseln zu dem Prozess, dann sind die Einträge noch da und wir können sie wieder benutzen. Das hängt wirklich davon ab, was man für einen Rechner hat. Ich bin auch gar nicht so sicher, wie das bei modernen x86 ist. Ich glaube, die haben da irgendwas. Ich weiß, dass Spark hat einen getaggten TLB, aber sonst kenne ich mich damit nicht so gut aus. Es gibt auch diverse CPUs, die manuelle TLBs haben, wo also das Betriebssystem von Hand in den TLB eintragen muss, welche Pages es haben möchte. Da sind dann solche Techniken auch wesentlich besser möglich als mit einem automatischen TLB. Es hat aber diverse andere Nachteile. Ja.
Ja, vielen Dank für den sehr spannenden Vortrag. Ich habe noch eine Frage zu der zweiten Optimierung, sozusagen, dass man beim Springen sozusagen bei If-Statements vielleicht beides berechnet und danach nur prüft, ob was jetzt das richtige Ergebnis ist. Wie ist denn das mit dem, also das kann vielleicht sozusagen die Zeit reduzieren, die man braucht, weil man sozusagen, weil in dieser Out-of-Order-Ausführung das schneller zu Ende ist. Wie wäre das denn mit dem Durchsatz? Ist das sozusagen so, wenn ich jetzt 5 Threads habe und das 5-mal mache, dann habe ich ja trotzdem doppelt so viele Operationen bei jedem If-Statement. Würde dann der Durchsatz sinken und die Antwortzeit vielleicht für einen Thread steigen, also auch sinken oder wie verhält sich
das? Genau, also die Frage ist, wenn wir ein If-Statement eliminieren, indem wir beide Seiten ausrechnen und eine Auswahl treffen, wie betrifft das den Durchsatz? Also die erste Sache ist, wenn man ein Mehr-Kern-System hat, dann hat jeder Kern seinen eigenen Satz an Ausführungseinheiten. Es gibt auch die Möglichkeit, dass mehrere Threads sich einen Satz an Ausführungseinheiten teilen. Das ist ein sogenanntes Hyper-Threading. Das hat man sich bei Intel mal ausgedacht, weil sie festgestellt haben, wir haben 10 Ausführungseinheiten und ein normaler Thread verwendet davon vielleicht 3 Stück gleichzeitig. Also können wir noch einen zweiten Thread daneben kleben. Die Antwort ist ja. Dieser Trick, dass man quasi beide Seiten auswertet, der sorgt dafür, dass mehr Mikrooperationen geschehen, dass mehr Ports verwendet werden. Dafür gibt es keine Branch Mispredition. Es ist also ein Trade-off. Also zum Beispiel einfache Ausrechnung. Wenn wir einen Branch haben, der mit 50% der Wahrscheinlichkeit richtig vorhergesehen wird und es dauert 14 Takte bei einem Branch Miss, dann sind wir schneller, wenn wir den Branch wegmachen, wenn das weniger als 7 Takte dauert. Oder 7 Takte. Zum Beispiel, wenn wir eine Betragsfunktion haben, die den Absolutbetrag einer Zahl bestimmt, dann ist das mit einem Branch, ist das, wir gucken, ob die Zahl positiv ist und wenn nicht, dann negieren wir sie. Wenn wir das jetzt mit Arithmetik machen, dann negieren wir die Zahl und nehmen die nicht negierte Zahl und dann machen wir einen Auswahlbefehl, der uns die richtige Zahl gibt, je nachdem, ob sie positiv war oder nicht. Das dauert summa summarum die gleiche Menge an Mikrobefehlen wie die Variante mit dem Sprung, aber es gibt keine Chance eines Missprodukts. Wenn wir jetzt was Komplizierteres haben, zum Beispiel wir können entweder ein kompliziertes Ergebnis ausrechnen oder nicht, dann ist die Gleichung wieder auf einer, dann geht die Waagschale wieder in die Richtung, dass es vielleicht billiger ist, einfach die falsche Sprungvorhersage ab und zu mal zu machen, anstatt nutzlos Dinge zu berechnen. Im Zweifel messen.
Hallo, ich hätte noch eine Frage zu den Interrupts ganz am Anfang. Der Reorder-Buffer, der muss ja festhalten quasi, in welchem Status der Prozessor sich befindet, wenn ein Interrupt reinkommt. Wenn er jetzt ein Instruction aufgedröselt hat, muss dann der Interrupt warten, bis das durchgeführt wurde oder wie findet das statt?
Also wie das in der Praxis stattfindet, ist, man hat quasi die Frage war, wie das jetzt genau funktioniert mit dem Reorder-Buffer. Ich glaube, am besten ist es, wenn wir dazu einfach mal ein Beispiel machen. Das sieht jetzt ein bisschen doof aus. Wir machen jetzt mal hier dieses Analysewerkzeug an, diesen Mikrocode-Analyser. Da kann man das eigentlich ganz gut sehen. Tracetable, zack. Und wir können hier mal sehen, wir haben ja so ein bisschen Maschinencode und wir können mal sehen, wie das aussieht, wenn der ausgeführt wird. Wir haben hier also den, hier haben wir, der Befehl wird, ist geladen worden, dann hier ist der Befehl dekodiert worden, dann ist er hier bei D, ist er vom Reorder-Buffer in die Warteschlange gesetzt worden und E heißt, er ist ausgeführt worden. Und der letzte Schritt ist R. R ist Retirement. Retirement heißt, der Reorder-Buffer hat festgestellt, dass das Programm bis hierhin ausgeführt worden ist. Und man kann sich sehen, dass quasi alles davor in so beliebiger Reihenfolge stattfindet und wir dann so progressiv so eine Wand haben von Rs, die immer weiter fortschreitet. Und was jetzt passiert ist, wenn ein Interrupt stattfindet, zum Beispiel ein Interrupt findet statt hier, dann sagt der Reorder-Buffer, okay, alles, was bis hierhin stattgefunden hat, Schnitt, das lassen wir jetzt noch fertig machen, beziehungsweise es ist bereits fertig und alles, was dahinter ist, wird abgebrochen. Also die Befehle, die in der Warteschlange sind, werden entweder aus der Warteschlange rausgeschmissen oder sie werden noch ausgeführt und die Ergebnisse werden verworfen. Das hängt ein bisschen davon ab, wie das implementiert ist. Und wir kriegen aber den Zustand der Register zu diesem Zeitpunkt. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist, wenn wir einen Store haben auf dem Arbeitsspeicher? Naja, da gibt es irgendwie Tricks, dass wir dafür sorgen, dass quasi ein Store erst dann sichtbar wird, wenn der Reorder-Buffer festgestellt hat, dass der Befehl fertig ist. Das ist ein bisschen kompliziert. Aber im Wesentlichen, man hat also diesen Schnitt hier und bis zu dem ist alles passiert. Und wenn ein Interrupt reinkommt, dann machen wir einfach da, wo der Reorder-Buffer gerade diesen Schnitt gemacht hat, sagen wir, jetzt ist Schluss. Und dadurch, dass es ein konsistenter Schnitt ist, also vereinbar mit der Reihenfolge der Befehle im Programm, können wir auch jederzeit wieder zurückgehen und an der Stelle weitermachen. Nee, also bei jedem Schnitt ist jeder Befehl entweder ganz oder gar nicht ausgeführt im Sinne des Reorder-Buffers.
Okay, also der Reorder-Buffer beinhaltet die Mikroinstruktionen, weil hier, da wo du hingezeigt hast, ist ja genau ein ursprünglicher Befehl nur halb ausgeführt. Genau an der Stelle.
Ach so, ja.
Das meine ich. Also weil für mich sind ja die Instruktionen nur halb ausgeführt.
Ja, okay. Das ist richtig. Das ist jetzt hier nur so eine Darstellung. Also ich glaube, der Reorder-Buffer würde dann nur bis hier gehen. Ich weiß es nicht so genau, wie diese Darstellung funktioniert.
Genau. Ich habe noch eine Frage zu den physischen und den logischen Registern. Gibt es irgendeinen Grund, also außer historische Gründe, dass das zwei verschiedene Sachen sind? Also könnte man nicht einfach dem Assembly-Code direkt sagen, hier hast du die physischen Register, tu dein Bestes?
Das hat man mal probiert. Also die etwas älteren Semester werden sich an die Itanium-Architektur erinnern, auch Itanic genannt. Und das war genau die Idee damals. Wir wollen diesen komplizierten Out-of-Order-Mechanismus nicht haben, sondern wir sagen damals, okay, es war damals praktikabel, eine CPU mit 3 Ausführungseinheiten zu bauen. Und deswegen geben wir dir 128 Register, die du direkt bespielen kannst und Befehlspakete, wo du immer 3 Befehle auf einmal reinpackst, die dann direkt auf 3 Ausführungseinheiten gehen. Und das hat man mal ausprobiert und es ist eine völlige Katastrophe. Aus verschiedenen diffusen und komplexen Gründen. Unter anderem gibt es das große Problem, wir wissen nicht, Befehle haben eine variable Laufzeit. Also zum Beispiel ein Speicherzugriff, wenn es einen Cache-Miss gibt, dann dauert der 150 Takte. Wenn es keinen Cache-Miss gibt, dauert der vielleicht nur 4 Takte. Das heißt, die Reihenfolge, in der wir Befehle ausführen wollen, variiert, je nachdem, wie der Befehl ausgeführt wird. Die andere Sache ist, dadurch, dass die Reihenfolge variiert, sind die Werte in den physischen Registern früher oder später fertig. Wir haben also immer noch das Problem mit dem konsistenten Schnitt. Wir haben dann das Problem, dass wenn wir 128 physische Register haben, dann müssen wir beim Kontextwechsel 128 Register sichern und nicht nur 16 logische Register. Das dauert viel länger, auch wenn wir gar nicht wissen, ob diese ganzen Register alle benutzt werden. Und es stellt sich fest, dass es so eine große Menge an diffusen Problemen gibt, die das alles viel komplizierter machen, als wenn man einfach sagt, okay, wir haben hier logische Register und die CPU macht irgendwas. Und das allergrößte Problem ist, okay, heute brauchen wir 128 Register, aber in 10 Jahren haben die CPUs 300 Register. Wenn wir aber logische und physische Register nicht trennen, dann müssten wir eine neue Architektur machen, damit wir mehr Register reinkleben können. Und darauf hat keiner Lust, weil dann läuft die alte Software nicht mehr. Also erlaubt uns diese Trennung zwischen logischen und physischen Registern, dass wir CPUs bauen können, die in Zukunft schneller sind, ohne dass wir neue Software dafür schreiben müssen oder die neu kompilieren müssen. Also wir können die gleiche Software weiterverwenden auf viel schnelleren CPUs. Das ist bei x86 der Fall. Das ist eine Architektur aus den 80ern und läuft immer noch.
Erstmal besten Dank von meiner Seite. Ich habe eine Frage, wie man denn im Rahmen der IT-Sicherheit mit diesen variablen Ausführungszeiten umgeht. Man wird ja immer mehr optimieren hinsichtlich variabler Ausführung, dass man möglichst viel in kurzen Takten oder in wenigen Takten ausführen kann. Und die Frage ist jetzt, ich kann das ja geschickt beeinflussen mit Platzierung von Daten. Ne? Das heißt, ich kann dann über Timing-Angriffe dann eigentlich rausfinden, was ich eigentlich nicht sehen darf. Wie zum Beispiel bei Spectre und Meltdown, das waren zwar Caching-Angriffe, aber hat man das auf dem Schirm, wenn man da einmal weiter optimiert?
Ja, das hat man auf dem Schirm. Also zu diesen ganzen Cache-Hierarchie-Dingen, das ist jetzt ein bisschen out of scope für den Vortrag. Es gibt Möglichkeiten, diese spekulative Ausführung, also wenn wir quasi das Sprungziel raten und dann schon mal den falschen Zweig ausführen, gibt es Möglichkeiten, damit Informationen festzustellen, die man eigentlich nicht wissen sollte. Und das muss man halt lösen auf Betriebssystemebene, indem man mit dem Caching dafür sorgt, dass im Cache wirklich nur das ist, was der CPU gerade sehen darf. Bisschen out of scope, aber es gibt ein ganz anderes interessantes Thema, nämlich Ausführung von Daten. Also wir haben zum Beispiel einen Multiplikationsbefehl und die CPU-Architekten sind irgendwann auf die Idee gekommen, wenn wir kleine Zahlen multiplizieren, kriegen wir das vielleicht in einem Takt hin und große Zahlen dauern vielleicht 2 oder 3 Takte. Und jetzt könnten wir plötzlich aus der Laufzeit des Multiplikationsbefehls rausfinden, wie groß die Zahlen waren. Das ist ganz doof, wenn wir Kryptographie machen. Weil Kryptographie, da sollten wir vielleicht nicht rausfinden, was die Zahlen waren. Deswegen gibt es seit ein paar Jahren irgendwelche Spezialregister, wo man ein Bit setzen kann und das sagt dann der CPU, die Ausführungszeit der Befehle soll unabhängig sein von den verarbeiteten Daten. Das betrifft alles außer Arbeitsspeicherzugriffe. Also das ist bei Kryptographie kein Problem. Weil so ein Krypto-Algorithmus, der lädt halt den Puffer nach und nach, immer im gleichen Muster, unabhängig davon, was im Puffer drin steht. Aber der Kryptografie-Algorithmus macht halt Arithmetik da drin mit den Daten, die halt davon abhängt, was in den Daten steht. Man muss also Programme schreiben, die keine bedingten Sprünge haben, die datenabhängig sind, wo dieses Bit angemacht ist und dann geht das. Genau, das gibt es seit ein paar Jahren. Das gibt es bei ARM mit einem speziellen Spezialregister, was du im User Space setzen kannst. Bei Intel ist es ein Systemregister, wo du ein SysCTL machen musst dafür. Ja. Das Stichwort ist DIT, Data Independent Timing.
Wenn ich mir irgendwie mal noch in der Uni die Langfassung antun möchte, welche Module muss ich belegen?
Das hängt ein bisschen davon ab. Bei uns hieß das irgendwie High-Performance-Programmierung oder Prozessorarchitektur. Ist eher so technische Informatik, / High-Performance-Computing, je nachdem, wer das liest. Man macht auch diese ganzen Dinge zum Thema Cache-Hierarchie und so, die macht man in Betriebssystemvorlesungen manchmal. Die Hauptfrage ist halt, ob es die Expertise gibt an der Uni, ob es Leute gibt, die halt High-Performance-Programmierung machen. Und es hängt immer ein bisschen davon ab. Ich habe festgestellt, dass verschiedene Unis das verschieden unterbringen.
Ich kann mal sagen, bei meiner Uni heißt es Algorithm Engineering und ist genau, hängt von Uni ab, wie sie es nennen und Kopf guckt.
Genau.
Immer gucken, welcher Lehrstuhl das übernimmt und welcher Dozent das gibt.
Genau, ich habe jetzt auch noch ganz viele andere Aspekte ausgeklammert, wie zum Beispiel das ganze Thema nebenläufige Programmierung. Also was ist, wenn mehrere Kerne auf die gleichen Daten zugreifen wollen oder sich synchronisieren wollen? Da gibt es dann noch mal so einen Vortrag in der Kurzfassung an Dingen, die man beachten könnte.
Ja, ich habe eine kleine Frage zu bedingten Sprüngen. Es ist ja so, dass geraten wird, ob ein Sprung ausgeführt wird oder nicht. Warum werden nicht dann beide Cases gleichzeitig ausgeführt und dann wird am Ende beschlossen, dass der falsch ist, wird einfach weggeschmissen?
Das habe ich mich auch schon mal gewundert und ich glaube, das ist einfach sehr schwer zu implementieren, weil diese ganzen Reorder-Buffer-Datenstrukturen, die haben quasi schon relativ viele Transistoren, um sich nur einen Zustand merken zu können. Wenn man jetzt davon 2 bräuchte, um 2 Seiten eines Sprungs auszuwerten, dann wäre das wahrscheinlich für den Mehraufwand, den es kostet, tatsächlich für den Vorteil, den es bringt, beide Sprünge auszuführen, vielleicht nicht das Ergebnis wert. Ich kann da keine gute Antwort drauf geben, auf die Frage, warum führt man nicht beide Seiten aus?
Ja, vielen Dank für den Vortrag. Genau, wenn Sie Fragen haben, wo findet man Sie?
Ich bin am Stand der BELOG. Das ist hier unten, ganz unten rechts in der Ecke. Vor dem Vorsaal. Ja, ja. Dankeschön.